Haus 1. Wir machen Podcasts. Willkommen zur Wochendämmerung vom 22. Mai 2026 mit einem Update zu Ungarn.
Der mythischen Substanz.
Einer skurrilen Nachricht.
Dem zweiten China-Schock.
Dem Staat als Beute.
Schrumpfindern.
Iran und Ukraine.
Facharbeitern.
Schirmschaft zu Ebola.
Dem Börsenticker.
Einer guten Nachricht.
Katrin Rönicke,
einem Limerick der Woche und Holger Klein. Ich habe ein kurzes Update aus Ungarn, ist wirklich kurz. Peter Modja hat sich ja dran gemacht, den Staat ein bisschen zu verändern. Und jetzt geht er wirklich auch an die Verfassung. Und zwar will er einen Verfassungszusatz ändern, was er kann. Er hat ja die verfassungsändernde Mehrheit im Parlament mit seiner Partei, TISA. Und das ist auch gut, dass er die hat, weil ich wusste gar nicht, dass Viktor Orban, als er an der Macht war, tatsächlich mehr als ein Dutzend Mal die Verfassung zu seinen Gunsten verändert hat.
Ja, zu wessen Gunsten auch sonst.
Ja gut, zu wessen. Genau, und jetzt soll sie zu seinen Ungunsten geändert werden. Und zwar soll der Premierminister von Ungarn zukünftig nur noch für maximal 8 Jahre insgesamt dieses Amt haben dürfen. Also auch wenn dann zwischendrin mal Pause ist, darf er nicht zurück. Und bei Orban waren es ja zuletzt schon 16 und davor auch schon mal 4. Er könnte also nach dieser Änderung nicht noch einmal Premierminister in Ungarn werden. Und Peter Modja kann auch nur ein weiteres Mal dafür kandidieren. Es sei denn, er ändert das selbst wieder. Was er auch.
Das ist nicht das Schlechteste. Also fände ich bei uns, also gut, bei uns
oder?
Ist, glaube ich, der Bundeskanzler in einer weniger machtvollen Position. Aber gut fände ich es trotzdem, wenn es bei uns auch so wäre. Also dann müssten sie einfach auch innerhalb der Parteien sich mal ein bisschen bewegen und dann hätte
Nachwuchs fördern und so.
Ja. Gar nicht schlecht.
Ja, und die skurrile Nachricht kommt diese Woche aus UK. Und zwar war diese Woche Folgendes im Radio zu hören.
This is Radio Caroline. The news media has confirmed that His Majesty King Charles III has passed away. Consequently, as a mark of respect, Radio Caroline is suspending its normal programs.
Ja, also das war, wie man gehört hat, Radio Caroline. Und sie haben aus Versehen diese Woche eine schon vorbereitete Meldung über den Tod von König Charles abgespielt. Grund soll, wie es mal wieder heißt, ein Computerfehler gewesen sein.
Das glaube ich denen sogar. Also weil diese Abspielsoftwaren in den Sendern, die sind zumindest alle, die ich kenne, ziemlicher Mist.
Ja?
Ja.
Ach so, ich dachte, hier wird mal wieder ein menschlicher Fehler auf Computer geschoben.
Ja, es ist, am Ende ist es ja immer ein menschlicher Fehler. Ne? Da hat dann irgendjemand ein Häkchen falsch gesetzt oder so. Aber wenn ich mir so angucke, das ist jetzt natürlich auch schon wieder 5 Jahre her, dass ich das letzte Mal in so einem Sender gearbeitet habe. Aber was wir da an Software hatten und wie sie versucht haben, wirklich das Content-Management-System mit der automatisierten Kamerasteuerung der Fernsehstudios und den allen Ausspielwegen und kollaborativen Arbeiten und alles in eine riesige eierlegende Wollmilchsau zu packen, die am Ende keine alte Sau wirklich kapiert hat mehr. Vor allen Dingen, wenn du nicht den ganzen Tag damit arbeitest. Also wenn du mal 2 Wochen Urlaub hattest, bist zurückgekommen und hast erstmal überlegt, so ging das.
Ja.
Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass da irgendjemand so eine Radiosoftware geschrieben hat, die so ein mieses Backend hat, dass menschliches Versagen sehr stark unterstützt wird davon.
Oh, das ist schön ausgedrückt. Ja, auf Facebook hat der Sender dann geschrieben, we apologize to His Majesty the King and to our listeners for any distress caused. Weil das ist ja auch für viele Briten, wenn da der Monarch stirbt, ist ja schlimm.
Ja, die Iren haben wahrscheinlich schon angefangen zu feiern und mussten dann auch wieder alles abbauen und die Girlanden abhängen und so.
Ja, nee, es ist, also Radio Caroline ist ein recht kleiner Sender, der auch in einem begrenzten Rahmen nur gehört wird.
Radio Caroline hat vor allen Dingen eine unfassbar interessante Geschichte. Radio Caroline war, ich glaube sogar, der erste illegale oder halblegale Privatsender Großbritanniens, der außerhalb der Drei-Meilen-Zone auf dem Schiff gesendet hat und die dann auch geradet worden, also geentert worden sind und all sowas. Also die ganze Geschichte der Piratenradios in Europa hängt an Radio Caroline. Also wer sich dafür interessiert, mal reingoogeln in das Ding. Gab auch mal ein sehr schönes Feature, ich glaube sogar von der BBC. Ich notiere mir das mal, dann, wenn ich es finde, tue ich es in die Shownotes.
Ich bin immer wieder beeindruckt, was du so für Wissen aus deinem Kopf herauskramst.
Ich wollte als Pubertierender schon Radio machen. Da bleibt sowas natürlich hängen, ne? Also das, ja. Ich habe was Neues mitgebracht von der mythischen Substanz.
Oh, Wasserstoff?
Wasserstoff. Rico Grimm, den hatten wir ja auch schon im Interview. Der macht ja diesen Newsletter zu sauberen Technologien, Cleantech. Mhm. Und der hat die Tage geschrieben, Wasserstoff läuft an, nur ohne den deutschen Mittelstand. Außerdem hat er geschrieben, der Wasserstoffmarkt ist wider Erwarten doch nicht tot. Was er sieht, ist, dass der Wasserstoffsektor sich in zwei Gruppen spaltet. Und zwar einerseits Unternehmen, die mit bestätigten Abnehmern und niedrigen Energiekosten erfolgreich sind. Und Unternehmen, die trotz staatlicher Subventionen scheitern oder halt Investitionen sogar absagen in Wasserstoff. Die Projekte, die überleben, schreibt er, hätten drei Gemeinsamkeiten, und zwar vor ihrer endgültigen Investition in Wasserstofftechnologie, also Hydrolysatoren und so Zeugs, also vor ihrer endgültigen Investition haben sie schon Abnahmeverträge geschlossen. Sie haben Zugang zu günstigem Strom und sie fokussieren sich auf den Ersatz von sogenanntem grauem Wasserstoff, also aus Erdgas hergestelltem Wasserstoff, für industrielle Prozesse. Also wir reden hier jetzt nicht über Autofahren, Gebäudeheizung, diesen ganzen Schwachsinn. Das sage ich ja seit Jahren, dass das Schwachsinn ist. Und bisher haben mich da auch alle, die tatsächlich Ahnung davon haben, mich darin bestätigt. Er nennt auch ein paar Gewinnerfirmen, ein paar von denen kennen wir. Möwe habe ich noch nie gehört, Air Liquide kennen wir, die fahren auch mit LKW durch die Gegend. Und es gab mal eine sehr gute Band aus, ich glaube, Köln kamen die und hießen Air Liquide. Ich bin mir nicht mehr sicher. EWE, Stegra. Und was wichtig und problematisch bei der Sache ist, darum habe ich das überhaupt nur mitgebracht, weil ich das ganz interessant finde aus ökonomischer Sicht. Die Abnehmer für den Wasserstoff, für den grünen Wasserstoff, sind ausnahmslos große Konzerne. Er schreibt, Wasserstoff würde zu einem Großindustrierohstoff. Und das, und jetzt lernen wir ein neues Wort, Achtung. Das, was wir dann sehen würden da auf diesem Markt, ist ein sogenanntes Oligopson.
Ein was?
Ein Oligopson. Das ist das Gegenteil eines Oligopols. Mhm. In einem Oligopol hast du wenige Anbieter, die, weil sie so wenige sind, Preise diktieren können. In einem Oligopson hast du nur wenige Nachfrager, die aber alles am Markt nachfragen und darum die Preise diktieren können. Ah, das gibt's auch. Das Gegenteil vom Monopol ist zum Beispiel das Monopson.
Schön.
So, wieder ein Wort gelernt und die mythische Substanz ein wenig entmystifiziert. Mist, mir wird einen anderen Spruch einfallen lassen wieder hier.
Die Substanz.
Die Substanz.
Kommen wir mal zum Start als Beute. Seit die USA zusammen mit Israel in diesen Krieg gegen Iran gezogen sind, was der 27. Februar war, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, also bald 3 Monate. Anfangs hieß es ja, das dauert jetzt maximal 4 Wochen, vielleicht auch 6 Wochen. Naja, jetzt dauert es auf jeden Fall schon fast 3 Monate. Und seitdem sind einige Leute sehr reich geworden, und zwar mit Wetten. Und da gibt es Auffälligkeiten, das hat Reuters rausgefunden, immer zufällig, bevor Donald Trump irgendwelche Aussagen getroffen hat, zum Beispiel auf Truth Social oder in der Pressekonferenz, haben Leute auf die Ölpreise gewettet. Und laut der Analyse von Reuters sind dabei im März und April Gewinne mit einem Gesamtvolumen von $7 Milliarden zusammengekommen.
Leute haben darauf, Leute.
Ja, man weiß halt nicht wer. Das wird jetzt untersucht. Es gab 4 Tage, wo der Zusammenhang besonders auffällig war. Die könnte ich jetzt alle erzählen, aber es war ein Tag, da hatte Trump geplante Angriffe auf die iranische Energieinfrastruktur angekündigt. Ein anderer Tag, da hat Trump eine Waffenruhe angekündigt. Wir erinnern uns da auch noch so ein bisschen dran, ne? Dann hat er irgendwann die Wiedereröffnung der Straße von Hormuz angekündigt, die immer noch nicht wieder offen ist. Und irgendwann war es eben die Verlängerung der Waffenruhe. So, und was man zeigen kann oder was auch Leute, die sich schon sehr, sehr lange mit dem Ölmarkt beschäftigen, sagen, ich zum Beispiel beschäftige mich damit nicht so viel, das heißt, ich verlasse mich da auf ExpertInnen, das ist überzufällig. So.
Ja.
Aber wir können alle erleichtert aufatmen. ABC, der Sender, hat berichtet, dass sich das US-Justizministerium jetzt eingeschaltet hat. Das heißt, da wird auf jeden Fall sorgfältige Aufklärung betrieben, weil das Justizministerium, also ne, das wissen wir ja, das agiert unabhängig vom Weißen Haus. Und es ist nicht etwa so, dass Donald Trump das jetzt irgendwie für seine eigenen Zwecke einsetzen würde. Mhm. Komischerweise schreibt aber genau das der Guardian diese Woche über einen Vorgang im Zusammenhang auch mit dem Justizministerium und ein Vorgang, der auch nicht ganz normal ist. Und zwar heißt es in einer relativ kurzen Meldung beim Guardian, dass Donald Trump eine Klage gegen den Internal Revenue Service fallen lassen könnte. Mhm. Also die Bundessteuerbehörde. Die hatte er nämlich verklagt. Da wollte der 10 Milliarden Dollar haben. Und diese Klage...
10 Milliarden.
Ja. Diese Klage will er jetzt fallen lassen im Austausch für einen 1,7 Milliarden Dollar Fonds zur Entschädigung von Personen, die seiner Meinung nach zu Unrecht von der Biden-Regierung ins Visier genommen wurden. So. Und jetzt kommt genau der Satz, der im Guardian stand. Der Fall ist das jüngste Beispiel dafür, wie Trump das Justizministerium, das normalerweise auf Distanz zum Weißen Haus agiert, übernommen und für seine eigenen Zwecke eingesetzt hat. Hm. Unter anderem soll dieser Entschädigungsfonds laut ABC wieder mehr als 1500 Täter, die bei diesem Sturm auf das Kapitol vom 6. Januar beteiligt waren, entschädigen.
Nee, ne? Das ist eine, es ist eine solche Bananenrepublik geworden innerhalb weniger Monate. Wahnsinn.
Krass, ne? Also nochmal, in den USA werden jetzt Straftäter, die Trump zuerst begnadigt hatte, die das Kapitol gestürmt haben, die werden jetzt entschädigt, in Anführungszeichen. Man gibt ihnen Geld aus einem Topf, der definitiv für andere Zwecke gedacht war. Also es gibt so einen Topf beim Finanzministerium, der ist schon für die Zahlung von Gerichtsurteilen oder Vergleichen reserviert generell. Aber jetzt nicht für sowas. Und das ist Steuergeld. Und das ist das, das möchte ich gerade nochmal betonen. Ich finde, man kann sich oft genug sagen, was Autokraten immer machen, wenn sie an der Macht sind. Sie zweigen Staatsknete ab. Und Staatsknete ist Steuergeld, das ist nicht irgendwelches Fantasiegeld von denen da oben, sondern das ist Steuergeld. Und sie zweigen es ab, nehmen es sich selbst und geben es ihren Leuten und Leuten, die sie unterstützen. Das ist immer so, ja, wir haben das in Ungarn gesehen.
Aber also so, mir fällt jetzt das deutsche Wort nicht ein, so blatant,
ja,
wie gut. Die Amis das machen, das ist ja nochmal eine ganz andere Qualität. Ne?
Mhm. Ja, und das sehen wir aber ja auch bei uns selbst, ne? Also die AfD kann das sehr gut. Ich sage nur Sachsen-Anhalt, AfD Sachsen-Anhalt, wo Leute, die im Parlament sitzen, 16 Mitarbeitende haben. Und das sind dann ganz zufällig irgendwelche Freunde oder Verwandte von Freunde oder so, ne? Aber auch die Union macht sowas ja gerne mal. Stichwort Maskenaffäre. Also das Geld einfach an Bekannte und Freunde, man kennt sich, zugeschaufelt wird.
Aber auch da nicht so blatant.
Nee,
ne?
Das
also wenn
stimmt.
hätte das Gesundheitsministerium unter Spahn derart offensichtlich agiert, dann säß Spahn jetzt wirklich im Knast.
Das stimmt.
Ja, aber die machen das bei uns schon subtiler. Also Korruption in Deutschland funktioniert auf eine ganz, ganz andere subtile Art und Weise, die dann eben hinterher kaum zu bestrafen ist.
Und damit sagst du was Wichtiges, weil ich habe nämlich auch gedacht, als ich das gelesen habe, dass diese Geschichte jetzt tatsächlich dazu geeignet sein könnte, sollte diese Regierung irgendwann nicht mehr im Amt sein, Menschen vor Gericht zu bringen, weil es ja wirklich krasse Korruption einfach ist. Mhm. Und das wiederum führt dazu, dass sich diese Regierung das gar nicht leisten kann, nicht mehr an der Regierung zu sein. Also inzwischen ist dieser Punkt auch ein Stück weit erreicht. Ist ein bisschen meine Sorge. Ja. So viel dazu.
Kommen wir nach Indien. Die Bevölkerung in Indien wächst, das wissen wir. Aber sie wächst nur in die Breite. Das heißt nicht, sie werden fetter, ganz im Gegenteil. Die werden mehr. Was sie aber auch machen ist, im Gegensatz zum globalen Trend, die Inder schrumpfen in der Höhe. Das heißt, die werden kleiner. Und das ist, die werden kleiner. Und zwar nicht wenig kleiner. Mhm. Die Wissenschaft hat sich Daten angeguckt aus den Jahren 1998 bis 2015 und haben gesehen, dass Männer zwischen 15 und 25 um 1,1 Zentimeter kleiner geworden sind und Männer zwischen 26 und 50 um 0,86 Zentimeter geschrumpft. Also roundabout 1 Zentimeter kleiner sind die geworden. Im Durchschnitt.
Ja.
Bei Frauen war die Schrumpfung geringer, aber die fangen ja auch kleiner an. Frauen sind ja im Durchschnitt kleiner. Im Schnitt sind in Indien die Männer 1,65 groß und die Frauen 1,52.
Und das ist schon recht klein, ja.
ExpertInnen sagen, das würde liegen an einer Kombination aus Genetik, Umweltfaktoren, Ernährung und Zugang zur Gesundheitsversorgung. Mhm. Das ist auf den ersten Blick ist das lustig, ne? Die Inder, ja klar, es werden immer mehr Inder, aber sie werden kürzer. Das ist, ne? Die Masse der Inder verändert sich vielleicht nicht so stark, wie man meinen würde. Auf den zweiten Blick ist es aber ein Problem, weil die Körpergröße, die lässt einen Rückschluss auf die Gesundheit zu.
Ja.
Tatsächlich ist es so, dass wo die Gesundheitsversorgung der Menschen am besten ist, da wohnen auch die im Durchschnitt größten Menschen. In Indien ist das nochmal besonders interessant, weil die haben dieses Kastensystem, also eine Mehrklassengesellschaft qua Geburt. Mhm. Da kannst du nicht auf- oder absteigen, da wirst du hineingeboren. Und da siehst du, in Indien, je höher die Kaste, desto gesünder die Leute und desto größer auch die Leute. Und jetzt würde man ja annehmen, dass mit einer zunehmenden Modernisierung eines solchen Landes dann eben auch die Gesundheit der Individuen zunimmt, ne? Weil hat bei uns ja auch geklappt. Aber genau das scheint in Indien nicht der Fall zu sein. Indien hat vielmehr ein Ernährungsproblem. Und auch interessant, die leiden in Indien vor allen Dingen unter Proteinmangel, weil da gibt es sehr viele Vegetarier, ja, sowieso schon.
Ja.
Dass es so viele Vegetarier gibt, ist auch zurückzuführen auf die Hindu-Nationalisten. Die regieren da seit 2014 und die fördern die Mangelernährung dadurch, dass sie erstens Vegetarismus propagieren, sowohl religiös als auch kulturell. Ja? Der gute Inder und der gute Hindu, der ernährt sich vegetarisch. So. Mhm. Und um das zu propagieren, verteilen sie Weizen und Reis, aber nicht genug Leguminosen, also Hülsenfrüchte. Mhm. Ja, so Linsen, Nähze, bunne Linse, isst der Inder zu wenig.
Hm.
Und es gibt noch einen Effekt, kommt natürlich nie ohne das aus, habe ich so das Gefühl. Also überall, wo es scheiße ist, gibt es einen ähnlichen Effekt. In indischen, sozial schwachen Haushalten neigen die Frauen dazu, zugunsten ihrer Männer auf Essen zu verzichten.
Hm.
Es kommt nie ohne irgendein Opfer der Frauen aus, habe ich so das Gefühl.
Natürlich.
Also, ja.
Und auch zu, zugunsten der Kinder, nehme ich an. Also das ist zum Beispiel was, was ich machen würde.
Kann gut sein, das habe ich jetzt in dem Artikel nicht gelesen.
Mhm. Ja, krass. Gucken wir mal nach Iran und in die Ukraine. Ich fasse das jetzt so zusammen, so ein bisschen wie beim Stern-Podcast, die Lage international. Die fassen das auch immer zusammen mit Christian Mölling. Und aus diesem Podcast habe ich auch einen kleinen Ausschnitt mitgebracht heute. Und zwar geht es da auch um diese zunehmende offensive Stärke der Ukraine. Davon hatte ich ja letzte Woche schon berichtet. Und letzte Woche war es ja so gewesen, dass Russland massiv zivile Infrastruktur in der Ukraine angegriffen hatte mit vielen Opfern und sehr brutal, wo eine große Trauer auch in Kiew war. Und diese Woche haben wir dann von einem sehr massiven Vergeltungsschlag der Ukraine gelesen und auch von Drohnen im Moskauer Luftraum. Über 1300 Drohnen hat die Ukraine insgesamt nach Russland geschickt. Klar wird da auch einiges abgefangen und nicht jede dieser Drohne zerstört irgendwie was. Aber zunehmend wird eben auch nicht mehr alles abgefangen. Und während jetzt Moskau eigentlich bisher immer so als die am besten geschützte Region in ganz Russland galt, also das war vor allem eher an den Rändern, also an der Grenze zur Ukraine, wo es jetzt auch inzwischen schon normal ist, dass da halt auch gekämpft wird und dass es da nicht sicher ist, ist jetzt halt auch Moskau oder die Region Moskau dran. Und das ist wichtig, weil da ja auch dieser ganze Klüngel rund um Wladimir Putin seine Willen hat und so weiter. Und damit zeigt die Ukraine, dass sie halt den Krieg auch dahin bringen kann. Und hier habe ich mal mitgebracht, was Christian Mölling dazu im Podcast Die Lage International gestern gesagt hat.
Die Ukrainer haben ja diesen Drohnenangriff über Stunden hinweg durchgeführt, sodass jeder in Moskau mitkriegen konnte, dass da irgendwas nicht funktioniert und man damit das Gefühl der Unsicherheit hochdrehen kann. Also das ist natürlich eher auf der politischen Ebene gemeint und zeigt die Verwundbarkeit Putins und dass er nicht in der Lage ist, sein Land nicht zu schützen, das wissen wir schon länger, aber dass er auch nicht in der Lage ist, Moskau zu schützen. Und man kann jetzt sozusagen sagen, okay, Moskau mag noch die bestgeschützte Region Russlands sein, aber dann kann man sich fragen, wie schlecht es um den Rest eigentlich steht. Das sieht man daran, dass die Ukraine schon seit langem in der Lage ist, andere Ziele zu treffen, ohne dass die Flugabwehr funktioniert. Und das führt zu dem Schluss, dass die Ukrainer sehr erfolgreich gewesen sind, auch die russische Flugabwehr zu dezimieren und so zu zerlöchern, dass sie immer weiter und weiter durchkommen.
Und bevor man jetzt aber zu sehr jubelt, Drohnen, das ist ja das, wo die Ukraine wirklich richtig gut geworden ist. Drohnen sind aber nicht ballistische Raketen. Das stellt der Mölling dann auch nochmal klar. Das heißt, man braucht viel mehr davon, weil die halt auch nur eine bestimmte Kilogrammzahl an Sprengstoff überhaupt transportieren können, um die gleiche Wirkung zu erzielen.
Das bedeutet aber, weil die Sprengkraft der Drohnen nicht so groß ist, dass man ständig neue Angriffe fliegen muss. Die Ölraffinerien sind ein gutes Beispiel dafür. Die sind ja mehrere Tage hintereinander bombardiert worden, weil man eben wusste oder auch gesehen hat, dass die Zerstörungen nicht so groß sind, dass sie irreparabel gewesen sind. Und das ist noch der Nachteil der Ukraine, dass sie im Grunde genommen noch nicht so schwere Zerstörungen anrichten kann mit den Drohnen.
Ja, also das ist so ein bisschen der Nachteil davon.
Ja, aber was sie ja damit hinkriegen, ist, sie, gab es ja dann auch so einige Artikel in den letzten Wochen, sie erzeugen damit halt Nervosität bei den Russinnen und Russen selbst. Und das ist ja was, das ist ja vermutlich das Einzige, was auf lange Sicht dazu führen kann, dass sich an dieser Situation mal was ändert. Dass die Russen merken, dass der Krieg zu ihnen kommt. Und wenn es nur Nadelstiche sind.
Ja, absolut. Ja, und dann schaue ich kurz in Richtung Iran. Also im Wesentlichen gibt es da nichts Neues. Die Straße von Hormuz, habe ich vorhin schon gesagt, ist weiter zu. Die Verhandlungen gehen weiter unter der Beteiligung vieler Staaten, die da als Vermittler auftreten. Also Pakistan und Katar haben wohl irgendwie ein überarbeitetes Memo entworfen, das das Ziel hat, dass die Differenzen, die es zwischen USA und Iran immer noch gibt und die eigentlich, finde ich, wie unüberbrückbar wirken, weil Donald Trump halt weiterhin darauf beharrt, Iran muss seine Nuklearwaffen abgeben, dass sie das irgendwie überbrücken. Und auch Saudi-Arabien, Türkei und Ägypten haben diese Bemühungen unterstützt. Jetzt haben iranische Medien gestern berichtet, also am 21. Mai, dass Iran den Vorschlag noch prüft. Und dazu muss man auch sagen, wenn von iranischen Medien die Rede ist, dann kann man eigentlich auch gleich sagen, das Regime. Weil in Iran gibt es halt keine freien Medien in dem Sinne. Also es gibt Pressefreiheit, ist irgendwo aufgeschrieben auf dem Papier. Also theoretisch gibt es sie. Praktisch mischt sich der Staat aber sehr massiv ein, zensiert auch, was da nicht passt und darf auch seit Ende der 1980er Jahre per Gesetz sich massiv einmischen. Also das heißt, kritischer Journalismus findet in Iran maximal in den sozialen Medien statt und früher auch in Blogs. Ich weiß gar nicht, ob das noch so ein Ding ist.
Blogs?
Blogs. Weil ich weiß noch, vor so 10, 15 Jahren, da war das sehr, sehr wichtig. Und da hat auch mal ein iranisches Blog den Best of Blogs Award der Deutschen Welle gewonnen. Keine Ahnung, also wäre ja eigentlich total sinnvoll, wenn es das noch irgendwie gäbe. Aber ich lese halt auch kein Farsi. Naja, und diese staatlich kontrollierten iranischen Medien, die berichten wohl auch, dass der Text, also dieses Meme, das Katar und Pakistan vermittelt haben, dass da noch einige Differenzen drin sind und andere Differenzen bis zu einem gewissen Grad verringert sind. Aber dass die weiteren Fortschritte jetzt davon abhängen würden, ob die Vereinigten Staaten von militärischen Drohungen abrücken würden. So. Und um zu gucken, ob die USA das tun, musst du nur einmal kurz bei Donald Trump auf seinem komischen Truth Social vorbeischauen.
Auf Donald Trumps Blog, ja.
Oder mach's lieber nicht. Ich habe es nämlich vorhin gemacht. Und es ist wirklich, es ist Zeitverschwendung. Also normalerweise gucke ich immer nur, was andere Medien darüber berichten, was da steht. Aber ich dachte, ich gucke jetzt mal, ob da irgendwelche Drohungen sind. Und ich habe tatsächlich keine frische Drohung gefunden. Im Gegenteil, er hat gesagt, dass also die großartigen Leader, also Führer von Saudi-Arabien und Katar, ihn davon überzeugt hätten, einen Angriff, der eigentlich geplant gewesen sei, jetzt doch nicht zu machen. Also
Pump and Dump.
Ja.
Genau. Wer hat denn daran verdient wieder?
Das ist eine gute Frage. Und das ist ja aber auch genau dieses, was seit fast 3 Monaten auch immer, drohen, nichts machen. Drohen, nichts machen. Das
naja,
ist halt
schon. Also es passiert ja was. Ne? Also es verändert Börsenkurse.
Und das stimmt, ja.
Das ist ja naheliegend, dass es vor allen Dingen darum geht.
Ja, das ist tatsächlich
So blöd kann doch noch nicht mal Trump und seine Entourage sein, nicht zu sehen, dass sie da gerade, was unfassbar ist, dass sie da gerade im Grunde auf eine ähnliche Art und Weise verlieren wie die Russen in der Ukraine.
Ja, es ist letztendlich ja auch mit genau dem gleichen Größenwahnsinn gestartet worden.
Ja.
Und kurzsichtig und nicht auf, vor allem, ich finde, die größte Gemeinsamkeit ist so dieses, man weiß ja, dass Donald Trump, also kurz bevor das dann losging, auf Leute nicht gehört hat. Also, dass bestimmte Leute nicht im Raum waren, absichtlich, die ihn da vielleicht noch von hätten abhalten können. Und genauso war es ja bei Putin auch.
Das war diese New York Times-Recherche, oder? Washington Post-Recherche, die wir hier auch hatten in der Sendung vor ein paar Wochen.
Ich weiß nicht, ob es da auch drin stand. Ich hatte
es gab
das,
irgendwie eine große Recherche, ich weiß nicht mehr wo genau, irgendein US-Medium war das.
Ja, ja, genau. Die hatten rausgefunden, dass letztendlich sich Trump von Netanyahu da hatte reinquatschen
lassen. Ja, genau, die Nummer,
ja. Mhm. Ja, genau. Ja, und so ist es ja auch bei Putin. Der hat ja auch diesen Krieg angefangen. Das war ja eine der großen Analysen kurz danach, weil in seinem direkten Umfeld niemand mehr ist, der ihm ehrlich sagt, was geht und was nicht geht. Sondern nur noch Speicherlecker, die halt Angst haben, ihm die Wahrheit zu sagen. Oh. Naja.
Oh, wir bleiben im Osten, gehen noch ein Stück weiter und zwar nach China. Ich habe eine äußerst interessante Studie gefunden diese Woche. Ist, glaube ich, auch diese Woche tatsächlich erst erschienen. Und zwar ist die vom Center for European Reform. Und sie heißt China Shock 2.0, The Cost of Germany's Complacency. Was diese Studie sagt, ich hoffe, ich kriege das ordentlich zusammen. Das ist ein richtig langes Ding mit vielen Grafiken und sowas. Was sie sagen ist, Deutschland würde systematisch die wirtschaftlichen Herausforderungen durch China unterschätzen. Und sie berechnen bzw. skizzieren die Folgen für die deutsche Industrie. Das Ding heißt China-Schock 2.0, weil der erste China-Schock war, dass China billige Konsumgüter exportiert hat und auf einmal überall chinesische Produkte waren, die wir auch gerne gekauft haben für billig Geld. Aber was die Chinesen währenddessen gemacht haben, ist, sie haben unsere teuren Industrieprodukte gekauft. Also Autos, Maschinenbau, Chemie und diesen ganzen Kram. Der zweite China-Schock ist, und den erleben wir gerade, in dem sind wir mittendrin, heute konkurrieren die Chinesen direkt mit den deutschen Schlüsselindustrien. Mit der Autoindustrie, wie ich eben gesagt habe, mit der Autoindustrie, mit der Chemie, was habe ich gesagt, Maschinenbau, Umwelttechnologien, da sind sie auch besser, Batterietechnik, ja, da scheitern wir ja mit riesigen Ansagen sogar dran.
Ja.
Das kommt daher, also dass China das kann, kommt daher, dass China deutlich mehr produziert, als die eigene Bevölkerung konsumiert. Also die Binnennachfrage in China ist sehr schwach und darum, und wegen dieser Immobilienkrise, die gibt es ja auch immer noch, ne? Da stehen ja wirklich Millionenstädte leer. Ich weiß nicht, ob du das schon mal auf YouTube dir angeguckt hast, die Geisterstädte in China. Die haben halt ohne Ende gebaut. Die Chinesen haben ihre Altersvorsorge in diese Bauprojekte gesteckt, in Eigentumswohnungen gesteckt. Teilweise waren die noch nicht mal errichtet, da haben die schon gekauft. Dann haben sie ja Städte gebaut, die Städte, das kann man sich, ganze leerstehende Städte, sowas kann man sich überhaupt nicht vorstellen, wenn man das noch nicht gesehen hat. Die Chinesen haben die Eigentumswohnungen, jetzt zugespitzt, die Chinesen haben sich Eigentumswohnungen gekauft für die Altersvorsorge. Diese Eigentumswohnungen sind gebaut worden, das ist immer weiter auf Pump gemacht worden. Also im Grunde so ein Schneeballsystem ist da gelaufen. Und irgendwann hat das aufgehört. Irgendwann stellt sich halt raus, niemand zieht in diese Städte. Was machen wir jetzt? Die Läden sind pleite gegangen. Evergrande gab es so eine Firma, so eine Baufirma. Mm. Und die Chinesen haben vermutlich nicht mehr genug Kohle auf der hohen Kante, um einfach weiter so fröhlich zu konsumieren, wie sie konsumieren würden, wenn sie sicher sein könnten, dass die Altersvorsorge in dieser Eigentumswohnung gut angelegt wäre. Aha. So, also schwache Binnennachfrage, Immobilienkrise. Was macht China also mit seinen Produkten? China exportiert die Produkte. Was macht der Staat in China? Der Staat subventioniert, der Staat gibt günstige Kredite, der Staat macht eine steuernde Industriepolitik und fördert diese Zukunftsbranchen eigentlich sehr gezielt. So, das führt dann dazu, dass die chinesischen Firmen ihren Kram wesentlich günstiger anbieten können als europäische Firmen zum Beispiel und natürlich auch deutsche Firmen, weil wir auch innerhalb Europas eins der höherpreisigen Länder sind. Du hast eingeatmet, wolltest du was sagen?
Nee, total. Okay. Nee. Ich habe tief eingeatmet, weil ich gedacht habe, ja, wir könnten auch ähnlich unsere Industrie fördern, die Zukunftsindustrie, so ähnlich.
Ja, du musst halt auch, also da gab es halt heute auch einen Artikel, wo war er, unsere Wirtschaftsministerin hat mal wieder Mist gelabert. Wir arbeiten alle viel zu wenig, die Deutschen arbeiten viel zu wenig. Ich habe gesagt, ja, in Deutschland wird ja nur im Jahresmittel irgendwie 1200 Stunden gearbeitet, gucken Sie mal nach China, die arbeiten 2000 Stunden, wie will man denn, wir arbeiten viel zu wenig. Wo ich dann denke, ja, wollen wir dann auch die chinesischen Arbeitsbedingungen haben oder was? Also das funktioniert nicht. Wir können China nicht mehr niederkonkurrieren. Selbst wenn wir durchautomatisieren, wird uns das wahrscheinlich nicht gelingen. Also kann ich mir jedenfalls nicht vorstellen. Jedenfalls nicht in den Industrien, in denen wir bisher dominiert haben. Vielleicht gibt es noch andere. Deutschlands Industrie verliert Marktanteile. Steht in dem Papier, das sehen wir auch, das können wir fast jeden Tag in der Zeitung lesen, auch wenn die Industrie immer ein bisschen lauter jammert, als es die Realität ist, aber das Jammern hat eine solide Basis. Und wir verlieren diese Marktanteile und das ist ein Problem, nicht nur in China, ja, unsere Außenhandelsbilanz mit China dreht sich nicht nur, sondern auch innereuropäisch und weltweit. Weil natürlich die anderen auch die guten, günstigen chinesischen Sachen kaufen. Ja. Ich kaufe natürlich lieber ein chinesisches Elektroauto für 20.000 Euro, bevor ich ein gleichwertiges für 35.000 Euro kaufe, weil es aus der Europäischen Union kommt. Das kann ich mir erlauben, wenn ich genug Kohle habe, zu sagen, ich bin Europäer, ich kaufe europäisch. Aber viele Leute haben diese Kohle halt nicht oder diese Einsicht nicht. Ja. Haben wir ja auch gelernt diese Woche von Friedrich Merz, dass einem großen Teil der Deutschen die Einsicht fehlen würde in irgendwas. Ich habe nur die Überschrift gelesen. Hat mal wieder irgendwas Schlaues sagen wollen und hat mal wieder alle beschimpft. So, am stärksten betroffen ist die Autoindustrie. China ist der größte Autoexporteur der Welt und natürlich damit auch der größte Elektroautoexporteur der Welt. Und was wir nicht machen, wir Deutschen, wir können das nicht, das muss europäisch geregelt werden. Wir schützen unsere Märkte nicht hinreichend, sagen sie. Die USA jubeln einfach die Zölle hoch. Und wir sind halt sehr vorsichtig und setzen auf Dialog und setzen darauf, das ist so ein bisschen die Befürchtung, die ich habe und die ich auch in dieser Studie zu lesen glaube. Ich glaube, dass unsere Konservativen, also das, was gerade regiert und darüber hinaus noch. Ich glaube, dass die immer noch in einem Geisteszustand verharren, wie in den 1990er Jahren, wo wir solche Dinge aussitzen konnten. Den ersten China-Schock haben wir ausgesessen sozusagen. Wir haben einfach ein bisschen bessere Autos gebaut und die Sache war gegessen. So ähnlich sehen die Autoren dieser Studie das auch. Sie warnen vor einer schleichenden Deindustrialisierung. Irgendwo stand, Deutschland schlafwandelt in seine Deindustrialisierung. Und das schreiben sie ausdrücklich, dass Deutschland sich deindustrialisiert, liegt nicht an irgendwelcher Bürokratie und das liegt auch nicht an irgendwelchen hohen Energiekosten, sondern das liegt am China-Schock, den die Bundesregierung aber nicht zu sehen oder einfach nicht ernst zu nehmen scheint. Ich füge an, ich bezweifle auch sehr, dass das daran liegt, dass wir alle zu faul sind, dass wir alle zu wenig arbeiten, wie die Bundesregierung ja wirklich nicht müde wird zu betonen. Was sie vorschlagen ist das Übliche, EU-Industriepolitik koordiniert und vor allen Dingen stark, Schutz gegen unfairen Wettbewerb, Investitionen in strategische Branchen und die wirtschaftliche Abhängigkeit von China zu verringern. Aber das ist ja das, was Leute, die sich auskennen, egal auf welchem Niveau, egal ob von rechts oder von links, das ist ja auch das Interessante, eigentlich schon seit Jahren, vielen Jahren fordern, was aber von keiner Regierung, zumindest in meiner Wahrnehmung, ernsthaft umgesetzt worden war. Sehr, sehr interessantes Papier. Auch nicht gerade kurz. Ich vermute mal, wenn man es sich komplett durchliest, wird man viel mehr Informationen bekommen, als ich jetzt gerade hier zusammenfassen konnte.
Mensch, Schauen wir weiter, und zwar von China nach Afrika. Mit Cham Jaff schauen wir diese Woche nämlich in die Richtung DR Kongo. In der Demokratischen Republik Kongo ist nämlich schon vergangene Woche ein Ausbruch des Ebola-Virus bestätigt worden. Und zwar ein ziemlich schlimmer Ausbruch, zumindest nach allem, was wir bisher wissen. Und was wir bisher wissen und wie zum Beispiel die Weltgesundheitsorganisation, die WHO, damit umgeht, das erzählt uns jetzt die Cham.
Ja, in Zentralafrika, da breitet sich gerade die neue Ebola-Variante aus. Und für diese genaue Ebola-Variante gibt es noch keinen zugelassenen Impfstoff. Im Zentrum dieses ganzen Ausbruchs steht die Provinz Ituri im Nordosten der Demokratischen Republik Kongo. Dort wurden bisher mindestens 50 Fälle bestätigt. Hunderte weitere gelten als Verdachtsfälle. Und mindestens 139 Menschen sind bereits gestorben. Auch Uganda hat schon erste Fälle gemeldet und die Weltgesundheitsorganisation, die hat vor kurzem den globalen Gesundheitsnotstand eben ausgerufen. Anders als bei früheren Ebola-Ausbrüchen, da handelt es sich diesmal um die sogenannte Bundibugyo-Variante. Gegen sie existiert, wie gesagt, bislang kein Impfstoff, aber auch keine spezifische Behandlungsmethode. Forschende arbeiten zwar an möglichen Kandidaten, aber selbst die Gesundheitsorganisation, die sagt, bis ein Impfstoff einsatzbereit wäre, könnten tatsächlich noch Monate vergehen, sogar bis zu 9 Monate. Und diese Variante, die Bundibugyo-Variante, die gilt zwar als etwas weniger tödlich als andere Ebola-Stämme, aber bleibt trotzdem extrem gefährlich. Bei früheren Ausbrüchen dieser Variante, da starben etwa 30-50% der Infizierten. Und trotzdem sagen eben ExpertInnen aktuell, dass das Risiko einer weltweiten Pandemie tatsächlich noch gering sei. Ja, Ebola verbreitet sich deutlich schwerer als etwa zum Beispiel das Covid-19, weil das Virus ganz engen Körperkontakt benötigt. Warum wächst der Ausbruch dann trotzdem so schnell in Kongo zum Beispiel? Manche sagen, ein Grund dafür ist die Lage in Kongo selbst, vor allem in dieser Provinz, in Ituri. Die Region ist ja schon seit einiger Zeit von Gewalt erschüttert. Ja, verschiedene bewaffnete Gruppen kämpfen dort eben um Einfluss und als Resultat sind viele Menschen auf der Flucht. Über 100.000 Menschen wurden allein in den vergangenen Monaten vertrieben. Und gleichzeitig ist Ituri auch eine wichtige Minenregion, ja, in der sich auch ständig verschiedene Menschen auch bewegen, ja, HändlerInnen, ArbeiterInnen, aber auch Reisende, ja. Und genau solche Bewegungen machen eben diese Ausbrüche, vor allem eben diese Ebola-Ausbrüche, sehr schwer kontrollierbar. Und hinzu kommt noch ein großes Problem, nämlich die lokale Bevölkerung, die misstraut den Behörden und auch internationalen Organisationen. Ich hatte gestern noch eine Nachricht gelesen, da hat eine Familie sogar ein Ebola-Behandlungszentrum angegriffen, nachdem man ihnen verweigert hatte, dass sie die Leiche eines Angehörigen, eines verstorbenen Angehörigen eben bekommen. Und da haben sie dann Teile der Einrichtung tatsächlich verbrannt. Ja, die 6 PatientInnen, die da drinnen waren, die mussten dann eben natürlich notevakuiert werden und werden dann jetzt in einem anderen Krankenhaus oder in diesem Krankenhaus daneben sozusagen behandelt. Ja, und das ganze Misstrauen, das kommt einfach, ja, manche halten eben das Virus für eine Erfindung, vor allem eine Erfindung von westlichen Staaten oder eben von einer Erfindung von internationalen Organisationen. Und genau das erschwert eben die Eindämmung massiv. Ja, Ebola-Ausbrüche werden vor allem dadurch kontrolliert, dass eben Kontaktketten schnell nachvollzogen werden. Und wenn Erkrankte aber versteckt werden oder ja, GesundheitshelferInnen eben angegriffen werden, dann funktioniert das kaum noch. Und besonders heikel ist, der Ausbruch, der bleibt jetzt nicht nur auf Ituri begrenzt. Ja, inzwischen gab es auch einen Fall in Südkivu. Das ist eine Region, die teilweise unter Kontrolle einer bewaffneten Gruppe der M23 steht. Die Gruppe erklärte selber, ja, sie habe bislang überhaupt keine Erfahrung mit Ebola-Ausbrüchen, aber wolle mit internationalen Organisationen eben kooperieren. Ja, das Ganze auch, also hierzulande doch nicht so krass mitbekommen, dass man irgendwie Angst hat vor einem Ausbruch, aber in einigen Ländern der Welt, ja, da gibt es auf jeden Fall sehr viel mehr Angst, zum Beispiel in den USA. Die USA haben Menschen, die sich in den vergangenen 21 Tagen in der Demokratischen Republik Kongo, Uganda oder auch Südsudan aufgehalten haben, haben ihnen weitgehend die Einreise verboten. Hintergrund ist natürlich auch die Fußball-WM, ja, dieses Jahr, die diesen Sommer ja natürlich in den USA stattfindet. Und die Sorge ist natürlich, ja, Millionen von internationalen Fans oder auch, weiß ich nicht, JournalistInnen oder auch irgendwelchen Staff-Mitgliedern, ja, von irgendwelchen Organisationen, die da ankommen, könnten das Virus eben einschleppen. Die Auswirkungen, die spürt inzwischen natürlich auch sogar die kongolesische Nationalmannschaft. Statt in Kinshasa wird die Mannschaft ihr Trainingslager in Belgien absolvieren. Und das Ganze ist eigentlich eine sehr emotionale Angelegenheit, weil es ist die erste WM-Teilnahme seit 52 Jahren für das Land. Ja. Dieser ganze Ebola-Ausbruch, der zeigt natürlich wieder mal so ein Muster, ja, das viele globale Gesundheitsrisiken verbindet. Krankheiten verbreiten sich ganz besonders schnell dort, wo Krieg, Vertreibung, Armut und eben schwache Gesundheitssysteme zusammentreffen. Und natürlich auch, wo Menschen gelernt haben, staatlichen und internationalen Institutionen eher zu misstrauen, als ihnen zu vertrauen.
Könnte jetzt an der Stelle noch einspielen, was Elon Musk vor einem Jahr zum Thema, ich habe aus Versehen die Ebola-Hilfen kaputt gemacht, gesagt hat.
So for example with USAID, one of the things we accidentally canceled very briefly was Ebola, Ebola prevention.
Ich atme schwer. Ich verstehe nicht, also angesichts solcher Geschichten, also Menschen, die den ganzen Tag im Internet unterwegs sind, die bekommen solche Geschichten doch mit. Die bekommen mit, was da gerade los ist mit Ebola. Die bekommen mit, wie Musk genau diese Nummer gebracht hat. Hups, ich habe das versehentlich. Das ist auch gerade wieder durch alle Socials nochmal gewandert in so einem How it started, how it's going Gegenüberstellungen. Wie kann man angesichts dessen so einer Figur wie Elon Musk noch zujubeln für irgendwas, was der macht?
Mhm.
Das ist mir ein völliges Wie verkommen muss man selber sein, um daraus nicht irgendwelche Konsequenzen zu ziehen? Ich kann verstehen, wenn jemand sich einen Tesla kauft, habe ich überhaupt kein Problem mit. Ich finde es lustig, das Ding als Swastika zu bezeichnen und sowas. Ich würde mir keinen kaufen. Es gibt mit Sicherheit gute Gründe, sich einen Tesla zu kaufen. Da hängt auch nicht nur Elon Musk dran, da hängen auch jede Menge Arbeitsplätze dran in Brandenburg und so weiter und so fort. Habe ich überhaupt kein Problem mit. Aber es gibt immer noch extrem viele ausdrückliche Elon Musk-Fanboys.
Mhm.
Anderes Thema. Der Facharbeiter.
Mhm.
Ich mache heute im Wesentlichen Kolportationsjournalismus oder Kolportagejournalismus. Malte Kreuzfeld, kennst du auch, den hatten wir auch schon im Interview hier.
Ja.
Von Table Media ist der, ja. Der hat mal nachgerechnet. Und zwar hat Jens Spahn bei denen im Podcast gesagt, ja, wenn die SPD, die wollen ja den Spitzensteuersatz anheben von 42 auf 46%. Und wenn das passiert, um damit den Entlastungen am unteren Ende zu finanzieren, dann würde dieser höhere Spitzensteuersatz, der würde ja Facharbeiter und viele, viele andere treffen.
Mhm.
Ist Malte hingegangen, hat gesagt, ich guck mal, wie viele andere und wen denn da alles. Stellt sich raus, Jens Spahn hat mal wieder Scheiße gelabert.
Na sowas.
Diese Behauptung vom Facharbeiter und dem Spitzensteuersatz, die rechnen sie sich nämlich so zurecht, dass der Spitzensteuersatz, also der würde fällig ab einem zu versteuernden Einkommen von knapp 70.000 Euro. Ja?
Wenn man alleinstehend ist, oder?
Davon mal ganz abgesehen. Da kommen wir dann später noch hin.
Gut.
So, was die machen ist, die gucken in die Tariftabelle der IG Metall. Ja? Und da steht, ein Meister oder ein Techniker in verantwortlicher Position, der verdient 70.000 Euro brutto im Jahr. Das stimmt im Prinzip auch. Aber, ich habe es gerade schon gesagt, der verdient das Brutto im Jahr. Das ist das Bruttoeinkommen. Die 70.000 Euro, ab denen der Spitzensteuersatz gilt, die beziehen sich nicht aufs Bruttoeinkommen, sondern aufs zu versteuernde Einkommen. Und das zu versteuernde Einkommen liegt selbst bei Arbeitnehmern immer deutlich niedriger als das Bruttoeinkommen. Um nämlich auf ein zu versteuerndes Einkommen von 70.000 zu kommen, musst du brutto mindestens 85 verdienen. So. Das machen die wenigsten Facharbeiter. Es gibt sowas, schreibt Malte auch, in Bayern gibt es sowas und in Baden-Württemberg. Ja, große Industriebetriebe, langjährige Berufserfahrung, verantwortliche Tätigkeiten mit Spezialwissen drin und sowas. Dann verdienst du 85.000 und mehr. Oder wenn du viel nachts arbeitest oder viel am Wochenende arbeitest, weil da gibt es dann Zuschläge und, ne, und die sind dann halt, ich weiß nicht, wie sonntags gab es ja früher immer das Doppelte sogar. Ich weiß nicht, wie das heute mittlerweile ist. Und das geht halt noch weiter und da bin ich jetzt bei dir. Das 70.000 Euro zu versteuernde Einkommen, Spitzensteuersatz, das gilt für kinderlose Unverheiratete, Steuerklasse 1. Ja. Bist du verheiratet oder verpartnert und machst du eine gemeinsame Veranlagung, dann bekommst du dann auch noch jeweils 10.000 Euro Freibetrag für jedes Kind, das du in die Welt gesetzt hast. Dann kommt raus, Eheleute mit zwei Kindern müssten zusammen knapp 200.000 Euro brutto im Jahr verdienen. Bevor der Spitzensteuersatz greift. Und greift.
Badum.
Ne, greift heißt, und das unterschlagen sie ja auch immer wieder, wenn sie so argumentieren. Mhm. Greift heißt, jeder Euro oberhalb dieser 200.000 würde mit dem Spitzensteuersatz versteuert werden. Sie lassen es aber so aussehen, einfach um die Empörungsmaschine am Laufen zu halten, weil die Menschen sich nie auskennen, weil die wenigsten einen Spitzensteuersatz zahlen, als müsstest du dann 42% oder dann bei der SPD 46% auf dein gesamtes Einkommen zahlen. Musst du aber nicht.
Ja.
Auch interessant für diese ewige Debatte. Insgesamt kommen noch nicht mal 7% der Steuerpflichtigen überhaupt in den Bereich des Spitzensteuersatzes. Für wen argumentiert Jens Spahn da eigentlich? Für wen argumentiert die gesamte politische Rechte da eigentlich? Hm?
Für die sie immer argumentieren, würde ich sagen. Die Familienunternehmer.
Die Familienunternehmen, genau, die armen kleinen Handwerksbetriebe, ne, die alle Spitzensteuersatz zahlen. Das ist so ein bisschen, hat mich das erinnert. Erinnerst du dich an Joe the Plumber?
Nee.
Joe der Klempner in den USA, das war damals Wahlkampf, ich glaube McCain-Obama, da hatte so ein Klempner in irgendeiner Wahlveranstaltung Obama zur Rede gestellt und hat gesagt, ich würde ja gerne eine Klempnerfirma gründen und ich erwarte, dass ich 250.000 bis 400.000 Dollar verdiene und da müsste ich bei Ihnen ja dann ganz schlimm Steuern zahlen und eine Diskussion. Hinterher hat sich dann rausgestellt, der Typ hätte weder eine Klempnerfirma gründen dürfen, weil er nämlich gar nicht hinreichend ausgebildet war und keine Lizenz hatte. Und der hat auch noch nicht mal 100.000 Dollar im Jahr verdient gehabt, als der da aufgetreten ist. Aber trotzdem war Joe the Plumber war so eine Figur, die immer wieder rundgegangen ist. Genauso wie bei uns halt der Facharbeiter, der ja nicht noch über Gebühr belastet werden darf. Was er, und das schreibt Malte auch, ich bitte darum, das dann nachzulesen, er würde, selbst wenn die SPD Vorschläge durchgehen würden, also Spitzensteuersatz hoch auf 46% von 42 und am unteren Ende ein bisschen Entlastung, beziehungsweise in der Mitte ein bisschen Entlastung, würde dieser Facharbeiter, den Sie da immer so zitieren, der würde sogar noch davon profitieren.
Ja, das habe ich mir nämlich schon gedacht.
Ja, das ist also, das ist alles, mich ärgert das so, darum brause ich auch wieder so auf, weil ich einfach auch für mich persönlich, immer wenn ich sowas höre oder lese, erwarte ich eigentlich von meinem Grützedetektor, dass er sofort sagt, das rechnen wir jetzt mal nach, was du da behauptest.
Ja, und dann
macht
halt
sowas nicht aber
senden.
Nicht. Naja gut, nicht senden, das ist ja wieder was anderes. Aber da, wo Einordnung passiert, und ich bilde mir ja immer ein, dass ein Teil der Einordnung in meinem Kopf schon passiert, während ich Leuten zuhöre, was ja auch oft funktioniert, darum nenne ich das ja Grützedetektor. Aber an der Stelle versagt das Ding regelmäßig. Ich muss den echt mal ein bisschen schärfer stellen, ein bisschen justieren.
Das ist so ein bisschen Mathe, so, ne?
Das ist ja so, wie wenn sie behaupten, irgendwas ist um 100% gestiegen, alles wird ganz schlimm. Dabei dann verschweigen, was der Ausgangspunkt war. Weil
ja, genau.
Zwei sind halt auch 100% Anstieg von eins.
Ne? Exakt.
Ja. Ich bitte um Verzeihung im Namen meines Grützedetektors.
Ach ja, gut.
Also, der Facharbeiter ist eine Propagandalüge.
Okay. Eine interessante Zusammenfassung. Gucken wir auf die gute Nachricht diese Woche.
Hurra!
Katharina Reiche.
Mit diesem Namen. Wenn das die gute Nachricht ist, was ist dann die schlechte?
Ich wollte gerade sagen, mit diesem Namen beginnt ja so gut wie keine gute Nachricht, muss man ja sagen. Wobei, ich fand es ganz lustig, bei Perspective Daily war neulich ein Artikel, der gesagt hat, Katharina Reiche ist das neue Gesicht der Klimabewegung.
Ja.
Was auf eine Art stimmt, weil sie alle wieder zusammenbringt und dafür sorgt, dass auch wieder auf die Straße gegangen wird.
Ja, es gibt ja immer Gegenbewegungen.
Ja, genau. Jedenfalls, also ich brauche sie jetzt mal als Kontext zu einer Nachricht, die eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein sollte, aber heutzutage ist sie halt eine gute Nachricht. So. Und zwar hat Katharina Reiche ja ein neues Heizungsgesetz gemacht und da soll ja Öl und Gas soll ja weiter, auch in Zukunft, auch in Neubauten, auch bei der Anschaffung von einer neuen Heizung möglich sein. Und es gibt, glaube ich, nicht mal ein Enddatum dafür, aber es soll eine Biotreppe geben. Das ist mein neues Lieblingswort übrigens. Die Biotreppe. Da sollen grüne Gase und grüne Öle irgendwann in ferner Zukunft mal beigemischt werden. Ab 2029, das ist gar nicht so fern, aber erst bis 2040 oder so sollen es 60% sein.
Grüne Öle, ey. Ich denke, sag mal, Leute, glaubt ihr diesen Quatsch eigentlich selbst?
Ja, ich frage es mich auch immer. Naja, und das ist halt ein massiver Rückschritt. Soweit die schlechte Nachricht. Und Hamburg hat jetzt gesagt, wartet mal, wir haben ja hier letztes Jahr oder vorletztes, also wir hatten ja hier einen Klimaentscheid, da hat ja ein Volksentscheid entschieden, dass die Stadt bis 2040 klimaneutral werden soll. Und das geht ja gar nicht, wenn alle weiter Öl- und Gasheizungen einbauen. Und deswegen hat der Hamburger Senat angekündigt, eigene, strengere Vorgaben machen zu wollen.
Och.
Und tatsächlich ist das auch möglich. Also das neue Gebäudemodernisierungsgesetz hat eine Länderöffnungsklausel und die erlaubt es Bundesländern, auch strengere Vorschriften zu erlassen als der Bund. Das doch mal ein Einfallstor für alle Vernünftigen in den Bundesländern. Und ich hatte in den vergangenen Wochen und Monaten häufiger das Gefühl, dass selbst die konservativ regierten Bundesländer vernünftiger sind als unsere Wirtschaftsministerin.
Ja,
da könnte noch was gehen.
Den Eindruck habe ich allerdings auch. Also das sieht wirklich so aus, als würde die Bundesregierung im Wesentlichen owning the lips betreiben, also den grünen Schaden, alles zurückdrehen, was die Grünen gemacht haben, also so eine richtig ideologiegetriebene Sache und das dann nachträglich irgendwie ökonomisch halb plausibel verbrämen. Und in den Bundesländern gab es aber nie diesen Kulturkampf von rechts gegen die Vernunft, was die ja ein Kampf gegen den Kulturkampf von links, aber ne, so ist es halt, ich mache halt auch meinen Kulturkampf. In den Bundesländern gab es das aber so nicht.
Und wie erklärst du Markus Söder?
Noch nicht mal in Bayern. Nein, Söder macht immer Bundespolitik. Sobald es um Bayern geht, ist der nicht mehr so krass. Weil da weiß er ganz genau, die Grünen sind nicht so stark, dass er die derart attackieren muss. Im Bund sind die Grünen viel gefährlicher für die CSU. Und in den Bundesländern, da arbeiten die einfach wie vernünftige, erwachsene Menschen miteinander. Und was die Bundes-CDU da gerade präsentiert, das ist halt nicht erwachsen. Das ist allenfalls halbstark. Also ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass wir sowas Ähnliches wie, was natürlich völlig sinnlos wäre, also jetzt klimatechnisch gesehen, aber politisch vielleicht ganz interessant, sowas sehen wie einen nationalen Klimaclub, der aus den vernünftigen Bundesländern besteht, dann aber keine Vorteile bietet. Das Problem ist, du kannst an den Bundesländern, du kannst ja nicht an der Landesgrenze sagen, nee, du müsst jetzt Zölle zahlen, wenn ihr hier was verkaufen wollt. Aber ja.
Du musst dich ja auch nicht so nennen. Du kannst ja einfach vernünftige Politik machen und gut ist.
Es ist halt schwierig, ne? Wenn du sagst, wir setzen als Land höhere Maßstäbe an, ja, dann investiere ich halt im Nachbarland, das niedrigere Maßstäbe ansetzt. Also die Länder, das ist ja eins der Probleme des Föderalismus, dass die Länder untereinander in Konkurrenz stehen. Aber darum, als ideologisch gesehen, finde ich das eine total schöne Idee. Ja. Dann schaffen wir es wenigstens auf föderaler Ebene einen Klimaclub zu machen, wenn wir es schon auf internationaler Ebene nicht hinbekommen, wir Trottel.
Jo. Naja, und damit kommen wir zum Limerick der Woche. Der Limerick von vorletzter Woche drehte sich um das Thema Chatbot. Und hier ist, was unser Wochendämmerungspoet Jens Ohrenblicker dazu gedichtet hat.
Wochendämmerungspoesie. Limericks aus dem Papierkorb des Weltgeschehens. Ein weiblicher Chatbot betörte Herrn Dawkins mit süßem Geflirte. Der sagte, »O Böttin, du bist meine Göttin«, was Presse und Fachwelt verstörte.
Stefan schrieb in die Kommentare auf wochendämmerung.de: Es hat sich Ulrike aus Tibet jüngst in einen Chatbot verliebet. Nun zieht sie nach Metz, dank besserem Netz, auch weil man dort nicht so sehr friert.
Ich nehme den von Matthias. Als Claudias Schäferhund bellte, weil Richard ins Bett sich gesellte, da floh sie ganz flott, sie sei doch kein Bot, zurückblieb geschockt der Verprellte.
Claudia hat einen Schäferhund.
Ach, ja, deswegen muss ich
das
nehmen.
Ja,
das,
ja,
waren,
natürlich.
Das ist natürlich.
Die Toten Hosen haben gerade ihr letztes Album veröffentlicht, übrigens. Fällt mir so ein. Es ist aus einer ähnlichen Zeit. Also die damals Ärzte, Tote Hosen. Also das habe ich zumindest in meiner Popmusiksozialisation gehört, das irgendwie in so eine zeitliche Kategorie. Und die Toten Hosen haben gerade ihr letztes Album veröffentlicht.
Ihr letztes. Sagen Sie.
Geht eine Ära zu, sagen Sie, und scheint mir auch so zu sein. Ich habe ein sehr, sehr schönes Interview mit Campino gelesen, ich glaube im Tagesspiegel sogar. Und da hat er gesagt, es reicht jetzt. Also wir wollen mit wehenden Fahnen untergehen, was eine Liedzeile aus ihrem ersten Album ist, was gleichzeitig auch eine meiner ersten selbst gekauften Schallplatten war. Mit wehenden Fahnen wollen wir untergehen.
Also
klang sehr plausibel und klang auch sehr ernst, weil er gesagt hat, wir haben halt immer über Dinge gesungen, die aus unserem unmittelbaren Leben kamen und die für uns relevant waren. Wir sind jetzt über 60. Was sollen wir denn jetzt noch erzählen? Fand ich irgendwie ganz, also ich habe Campino ja immer gehört, ich konnte mit der Musik nach Opel Gang praktisch nichts mehr anfangen. Also musikalisch fand ich die Toten Hosen nie gut, als sie dann, ich sag mal, so ein bisschen mainstreamiger geworden sind. Aber Campino habe ich selber mehrfach interviewt in meiner Karriere. Und ich fand den immer einen super Typen. Also ich bin Campino-Fan. Toten Hosen können gerne sich auflösen.
Okay.
Ach so, sie lösen sich nicht auf. Ne? Sie haben nur ihr letztes Album veröffentlicht. Sie sagen, also keine Ahnung, was wir jetzt machen. Wir bleiben eine Band. Wir treten vielleicht auch mal auf. Aber wir machen das jetzt nicht mehr so, dass wir uns zurückziehen und texten und komponieren und ein Album und alles. Wenn einer kommt, der sagt, wir würden gerne Filmmusik von euch haben, dann machen wir natürlich gerne Filmmusik.
Übrigens, unser Wochendämmerungspoet Jens Ochenblicker hat jetzt auch einen eigenen Podcast.
Ich dachte, er hätte, okay.
Zusammen mit seinem Kind. Echt jetzt Papa heißt der. Und da sprechen die beiden über alle möglichen Dinge, die Familien halt so bewegen. Und wenn man den hört, fragt man sich auch so ein bisschen, okay, wer erklärt hier eigentlich wem die Welt? Also ist ganz lustig und kann man überall hören, wo es Podcasts gibt. Und auch auf echtjetztpapa.de gibt es den auch.
Das ist eigentlich ganz geil. Soll ich mal die Lotte fragen? Ob die Bock hat, einen Podcast mit mir zu machen?
Frag sie.
Das stell ich mir sehr spannend vor. Gerade so ein bornierter Sack wie ich, weißt du?
Mm.
Du musst dir nur mal gucken, musst dir nur mal ihre Augen angucken, wenn ich irgendwas sage.
Wir brauchen noch ein neues Lyric-Thema.
Schrumpfinder. Nein, das ist nicht lustig. Das ist nicht zum Lachen, Katrin.
Das ist nicht lustig.
Nee, Katrin.
Das ist nicht lustig, aber der König, der King Charles, der war ganz lustig. Ich meine, er lebt ja noch, ist ja nichts Schlimmes passiert.
Hatten wir noch nie König?
König Charles noch nicht.
Das muss ja nicht Charles sein. Hatten wir noch nie, also gar nicht König? Also König rein?
Ich glaube nicht. Warum denn? Höchstens den von Moronien, aber.
Ja, stimmt, aber das ist nicht. Ja, dann nimm doch den König.
Nehmen wir den König.
Und ihr dürft auch, damit ihr ein bisschen kreativere Freiheit habt, ihr dürft König machen, ihr dürft König Charles machen, ihr dürft auch Charles der Dritte machen.
Mhm. Wow, so viele Freiheitsgrade.
Mensch. Freiheitsgrade.
Und damit kommen wir zum Börsenticker. Montag.
Neue Hoffnung auf Frieden.
Dienstag.
Ich sag ja immer, Börse ist Krieg, sag ich immer.
Dienstag.
DAX Plus schmilzt zusammen.
Mittwoch.
DAX geht mit der Konjunktur.
Gehen Sie mit der Konjunktur.
Was ist das?
Das ist das Hasi-Osterwald-Sextett.
Oh mein Gott.
Du kennst dich ja überhaupt nicht aus.
Nein, anscheinend nicht. Donnerstag.
Dem DAX geht die Puste aus.
Freitag.
DAX macht Boden gut.
Sehr gut. Boden ist wichtig.
Boden ist wichtig. auch für die Landwirtschaft.
Und damit kommen wir zum Faktencheck. Heute wieder mit Katharina Alexander. Hallo Katharina.
Hallo Katrin.
Was konntest du denn noch finden, was du gerne korrigieren würdest oder einfach ergänzen?
Also, wir fangen damit an, dass die USA und Israel den Iran am 28. Februar angegriffen haben, nicht am 27. Dann habe ich noch ein paar Links für die Shownotes rausgesucht, unter anderem diese Recherche aus der New York Times, über die ihr gesprochen habt, in der man nachvollziehen kann, dass Trump sich von Netanyahu zu diesem Angriff auf den Iran hat überreden lassen. Und was ich irgendwie ganz spannend fand, wo ich mich so ein bisschen in so einem Mini-Rabbit-Hole gefallen bin, waren diese chinesischen Geisterstädte. Also was ich daran ganz interessant fand, war, dass viele Artikel darüber schon über 10 Jahre alt sind. Also diese Städte wurden in den, so ab Mitte der 2000er bis Mitte der 2010er gebaut eigentlich. Und dann habe ich mich gefragt, wie sieht's denn da heute eigentlich aus? Und tatsächlich ist es schon so, dass in den letzten 10 Jahren Menschen sich dort angesiedelt haben. Hm. Also es gibt trotzdem immer noch teilweise Städte, die, glaube ich, wirklich fast komplett verlassen sind. Aber in vielen, gerade in den größeren Städten, leben schon Leute, die sind aber trotzdem sehr dünn besiedelt. Also da leben dann so 200.000 bis 300.000 Menschen in der Stadt, die eigentlich für 1 Million Menschen geplant war. Aber ja, man findet da auch heute noch ganz interessante Vlogs zu auf YouTube, falls andere Leute das auch irgendwie interessant fanden.
Ist ja langes Wochenende, hat genau. Man viel Zeit.
Das Wetter ist so tickend zu gut dafür eigentlich, um ins YouTube-Rabbit-Hole zu fallen, aber vielleicht, abends. Manchmal braucht man das ja auch gerade, wenn alle draußen sind, dass man so sagt, nee, für mich nicht. Genau, und dann wollte ich nochmal eingehen auf diesen inzwischen ja wirklich fast denkwürdigen Moment von Elon Musk bei der Pressekonferenz, bei der er so erzählt, ja, man habe die Ebola-Hilfen irgendwie so versehentlich gestoppt. Upsi, aber man habe sie dann angeblich sofort wieder in Kraft gesetzt. Also er sagt wortwörtlich in diesem Clip, I think we all want Ebola prevention, so we restored the prevention immediately. Und auch das ist jetzt keine Überraschung, aber das war halt eine Lüge. Und es gibt einen ehemaligen Mitarbeiter von USAID, also der United States Agency for International Development, die damals, also zu der unter anderem diese Ebola-Hilfen gehörten und die damals ja von Musk massiv eingekürzt wurde. Und Nicholas Enrich hat damals für die gearbeitet und hat jetzt so eine Art Whistleblower-Buch darüber veröffentlicht. Und im Interview mit dem Guardian sagt er dann, mir wurde klar, wie oft und in welch entscheidender Weise Regierungsbeamte über die Vorgänge innerhalb der USAID gelogen haben, so wie Elon Musk, der ins Weiße Haus ging, um zu verkünden, dass die Ebola-Maßnahmen wieder aufgenommen worden seien und das genau an dem Tag, an dem sein Dodge-Team die Verträge gekündigt hatte. Also dieses Buch von Nicholas Enrich heißt Into the Wood Chipper, für Leute, die da nochmal genauer reingucken wollen.
Klingt sehr spannend auf jeden Fall.
Das war's von mir heute.
Wunderbar, vielen Dank und schönes langes Wochenende.
Danke gleichfalls.
Und damit sind wir auch am Ende der Sendung. Und wie immer am Ende vielen, vielen, vielen Dank an alle, die uns unterstützen. Falls ihr noch nicht dabei seid, dann freuen wir uns, wenn ihr mal einen Blick in euren Geldbeutel oder auf euer Konto werft. Und falls da noch ein bisschen was übrig sein sollte, freuen wir uns über jede Unterstützung, entweder direkt aufs Konto oder aber auch ein Abo bei Apple Podcasts oder ihr werdet Mitglied bei Steady. Da gibt es dann zum Beispiel auch die Ultras und den Fanclub. Und wenn ihr dort Mitglied werden solltet, dann lesen wir am Ende jeder Sendung euren Namen vor. Und das kommt jetzt.
Dins 1.
Silvio, der gerade mit dem Rad auf der Tuscany Trail ist und Jasmin ganz arg vermisst.
Eigentlich müsste ich jetzt schreien, aber ich schreie nicht, weil ich wohne ja neuerdings in der Platte und da werden die Nachbarn ja dann irre. Ah, hätte ich geschrien und es wäre gewesen eine ganz normale Reaktion auf die Weltlage.
Martin Afanasiev.
Guido Baulich.
Jan Beilicke.
Marc Bremer.
Holgi empfiehlt öffentlich-rechtliche Premium-Dokumentation diesen Monat Tschernobyl 86 in der ARD-Mediathek. Christoph kann derweil die neue Staffel Scrubs nicht empfehlen, da sie nur bei diesem unsäglichen Streaming-Anbieter mit der Maus läuft.
Der MECFS Awareness Day wurde am 12. Mai gefeiert, um das Bewusstsein für myalgische Enzephalomyelitis, chronisches Fatigue-Syndrom, MECFS, zu schärfen und auf die Herausforderungen der 600.000 Betroffenen in Deutschland aufmerksam zu machen.
Oliver Delpys Sidepiece.
Silke Dietz.
Du kannst auch mal atmen.
Ach so.
der Monkeydom Dominik Wagner.
Doppeldecker-Fahrrad.
Claude Fankhauser.
Olaf, der oft gefragt wird, ob er der haarlose Typ auf dem Wochendämmerungshoodie ist. Und Fiete, der daraufhin auf dem Hoodie vermisst wird. Machst du einfach einen Olaf- und Fiete-Hoodie?
Ja, echt mal. Erik Fröhlich.
David Hasenbeck.
Adrian Hauptmann.
Stefan Hafranek.
Der Jan.
Der Dösewicht hat dieser Tage keinen guten Schlaf. Kann man Melatonin-Spray empfehlen? Keine Ahnung, Melatonin-Spray. Warte mal, habe ich Spray schon mal probiert? Ich glaube, ich habe auch schon mal Spray probiert. Aber eigentlich ist das, zumindest sagte das mal meine Ärztin, das, was du so over the counter kaufen kannst, das taugt eigentlich nichts. Wenn, dann willst du das Verschriebene haben. Und das kann ich tatsächlich empfehlen. Also das hat mir schon häufig beim Durchschlafen geholfen. Zirkadin hieß das, was ich verschrieben gekriegt hatte damals. Vielleicht hilft es auf der Suche. Ja.
Antjot Kästner.
Mir fällt auch gerade auf, dass es kein Melatonin-Spray war, sondern dass mir mal jemand so ein Fläschchen THC-Spray zugesteckt hat. Das war's. Es ist lange her. Ich kriege das alles nicht mehr so.
Man wird ja auch nicht jünger. War es THC oder war es dieses andere, was man tatsächlich, das hatte ich auch mal als bei CBD.
Nee, das war schon ordentlich. Das war jemand, so. Der das auch, das ist wirklich etliche Jahre her. Das Ach war so. Jemand, der das auch tatsächlich ärztlich verordnet gekriegt hat. Und man hier kommt, ist so ein Rest drin, kannst du haben.
Ja. Hört Alexander Kling. Gut. Christopher Kluwe.
Aber man muss auch sehr viel pumpen. Also es ist jetzt nicht so, dass du machst und dann bist du breit, sondern es war eher so 20 Mal reinhauen, bis es geknallt hatte. Jessica Kogoy.
Sabine Köhnlein.
Sabine Lorenz.
Müsli, Müsli, Miam, Miam, Miam.
Rufus Platus.
Jan Rück.
Tobias Salin.
Jörg Schäckis für noch mehr Flausch.
Maximilian Schiffers.
Alexa, stell den Wecker auf 3 Uhr.
Simone Stolz.
Ist das gemein. So, dann muss und so weiter.
Jens Viehweg.
Bernd und Froschi Wehmöller.
Andreas Werner.
Familie Werze.
Justus Wilhelm.
Und hier der Fanclub.
Lisa und Sebastian.
Maike Ahrensen.
Biel und Alice.
Matze als Spannbettlaken.
Timo Altfelde.
If one day you have a name that everyone knows, raise your hand to the sky at midnight and ask God for a new name that no one knows.
Katrin Apel.
Im Märzen der Bauer hat Schmerzen, sagt Aua.
Matze aus Spandau.
Und so weiter und so weiter und so weiter. Erwiss der Left Wing Commander.
Simon Axmann.
Dirk B.
Sebastian Banse.
Johannes Bauermann.
Thomas Bauer.
Ben.
Peter Blachani.
Jan Blendeck.
Hier, Peter, übrigens, Odonien am 10. August 2026. Entschuldigung. Jerome Bochmann.
Christian Bogen.
Memo an mich selbst. Bitte geistreiches Beaumont für die Wochendämmerung ausdenken.
Björn Borner.
Markus Bosslet.
Klaus Breyer.
Daniel Bruckhaus.
Martin Buchker.
Anka Carstens.
Tim Christan.
Clemens Langhans und Christoph Henninger aufgrund akuter Unkreativität.
Christoph Henninger und Clemens Langhans, bleibt dieser Kommentar für die nächsten Wochen geschlossen.
Die beiden habe ich auch auf dem Odonien getroffen. Clemens, Christopher, 10. August. Inspektor Columbo.
Gian-Andrea Contett.
Katrin Czernotzki.
Thomas D.
Eigentlich heiße ich Dana.
Die Bären sagen Danke. Danke.
Der Wind, das himmlische Kind.
Gags aus RTL Samstagnacht, an die ich mich random erinnere. Eine neue Studie zeigt, wer er sagt, denkt nach. Das macht Boris Becker zu einem der größten Denker unserer Zeit.
Weisheiten der Menschlichkeit Nummer 18. Ich habe schon so viel aus meinen Fehlern gelernt, dass ich überlege, noch mehr zu machen.
Alice Duchenne.
Cristiano del Tauschu.
Beni Dingster.
So haben Sie mit dem Kopf und so weiter.
Marius E.
Felix, der immer noch einfach nur schlafen will.
Clemens Elzkamp.
Roland Erk.
Die ungarische Sprache ist eine utopische Sprache. Es gibt kein grammatisches Geschlecht, weder für Substantive noch für Pronomen.
Lernu Esperanton, du Hundon Gottlosen.
Stan Fakeman.
Heinrich Fischer ist auch noch nicht vollständig im Fanclub angekommen.
Matthias Flader.
Der Flop.
Wenn du den Fnord nicht siehst, kann er dich auch nicht essen.
Oliver Förster.
Der Fossibär.
Olli Frank.
Fahrradfahren auf Katan. Galli Grülise.
Sam weiß gar nichts.
Du und ich, Hand in Hand, gehen wir zum Dönerstand.
Old men are dangerous. It doesn't matter to them what's going to happen to the world. George Bernard Shaw.
Alexandra Glück.
Der Gotti.
Jörn Anne Göttich und Maurice Kloß sagen Danke für die wöchentliche Bereicherung.
Interessant ist, dass zu Zeiten von George Bernard Shaws noch nicht so viele Reiche Menschen gab. Hm. Ich würde das erweitern. Nicht nur alte Menschen sind gefährlich, sondern auch reiche Menschen sind gefährlich. Denn reichen Menschen ist auch egal, was aus der Welt wird. Der Lux gratuliert der Elke-Mama zum Renteneintritt und winkt Sally, der Pinguindame, fröhlich zu. Ich will auch Rente.
Wolfgrad.
Daniel Griesel.
So long and thanks for all the fish. Gruß Martin.
Sally, der Pinguin, grüßt alle, die sie kennen.
Der Schommi grüßt Ivo, der hoffentlich auch bald Mitglied im Fanclub wird.
Sebastian Z. grüßt Lisa W. aus O. und dankt dir für die Empfehlung der Wochendämmerung. Update. Sie hat es schon bemerkt, jetzt muss ich mir was Neues ausdenken. Ja, dann denk doch mal was Neues aus, Mann.
Cecilia Maribel Gutierrez Sepulveda de Wagner.
Annika H.
Simon Häckler.
Bianca Hamann.
Antje Hanuschka.
Andrea und Hans.
Hans Hansen.
Silke Hachtmann.
Der Alexander Hauser.
Katrin Hauser.
Sabine Haider.
Hans Herbst.
Ralf Herbst.
Tobias Herbst fragt, denkt denn niemand ans Pflanzengießen?
Katharina Herbst und die Plüschmonster.
Nils und Hilke.
Kurt C. Hose.
Katharina Hüll.
Benjamin Hupp.
Anja und Jan in Bielefeld.
Am Samstag, den 13.06. ist wieder Prüfdemo in den meisten Landeshauptstädten.
Nils Israel.
Der Oberemmengraben ist ein typisch Frittenthaler Bach.
Der Oberfrittenbach ist ein typischer Emmentaler Graben.
If you put your hand in the crack and you won't get it back, it's a moray.
Annette, jeden ersten Sonntag im Monat Digital Independence Day.
Michael, yes.
Felix Johannes.
Tobias Johannes.
Michak.
Tobik.
Philipp Kaden.
Bettina Kairis.
Aber ne, jedes Mal will Karies. Man Karies sein. Ja, es ist halt echt. Und ich fürchte auch, dass sie wirklich. Das
tut mir auch leid.
Du kriegst so viele Sprüche wie Leute, die solche Namen haben, kriegt, glaube ich, niemand in seinem Leben. Skandal, Kartoffeln und so weiter.
Kamikasi.
Jasmin Kiselemak.
Tim Klausmeier.
Andreas Klein.
Isolde Klein.
Danny Knedler.
Anna und Hagen Notes und Zalewski.
Falls ihr mal einen Anwalt braucht. Patrick König.
Magali Kreuzfeld.
Jule Krohn.
Thomas und Corina.
Thilo Künstler.
Dem Kopetzki.
Janet Lechner.
Nicht Lea.
Dietmar Lesen.
Dennis Lichtentäler.
Eva und Andreas. Liebe als Botschaft.
Dietmar Lesen.
Nico Linder.
Heiko Linke.
Samuel Lipke.
Mein Name ist Ipsum. Lorem Ipsum.
Auch wenn die Wochendämmerung so langsam keine Lust mehr auf mein Lamento hat. Löwe, komm nach Hause.
Isolde Maduschen.
Robert Manik.
Flatulenzen ohne Grenzen, mein Pups will für euch glänzen.
Nevermind.
Die Messboje misst.
Modellbahn basteln mit Wochendämmerung.
Johannes Möller probiert auch mal aus, den Namen zu ändern.
Die Mulle.
Roland Lunatic.
Celine Neubich.
Katrin Neumann.
Gung und so weiter.
Frank Nitsche.
Agnes Nöll.
Thorsten W. Noll.
Jennifer und Norbert.
Bernd Nossam.
Ja, wat denn nu?
Michael Ott.
Axel Philipsenburg.
Nils Plantott.
Josef Porter.
Nick Praus.
Sebastian Quapp.
Frau Rabe grüßt am World Goth Day alle sich dieser wunderbaren Subkultur zugehörig fühlenden.
Muss ich mal dann denken, wie ein Freund von mir mal das WGT organisiert hat, aber es ist eine andere Geschichte. Axel Rasmussen.
Adrian Renner.
Norbert Renner.
Sabine Rebschläger.
Matthias Richter.
Miriam Richter wieder Henker.
Marc Riese.
Halt dich an deiner Liebe fest. Rio Reiser.
Lilly Rohe.
Sven Rudloff.
Jürgen Schäfer.
Steffi und Sebastian essen am Sonntag alleine Schlossburger.
Das war letzten Sonntag. Ralf Schmauder.
Janis Schnitzer.
Dirk Schumann.
Auf einem Baum ein Kuckuck saß, Simsalabimbambasaladusaladim.
Konsiskibidibi.
Daniela Stark.
Thomas Stein.
Sabine Stern.
Suse und Martin Stöckert.
Heike Stoll.
Hörst du eigentlich das Klappern im Hintergrund? Das ist meine Nachbarschaft. Wenn das so weitergeht, schreie ich nächste Sendung wieder rum. Das sag ich dir aber, du. Günter Stück.
Claudia T. aus D. grüßt diese Woche aus der alten Heimat Koblenz.
Claudia Taschow.
19.
Somebody once told me the world is gonna roll me.
Moritz Tim.
Die Jule und der Pascal.
Und Anna und Gregor sind hoch erfreut, denn sie
sind in der Grillsaison angekommen und Priscilla und Gwyneth Molesworth sorgen für hochprozentige Salate und bunte Getränke. Cheers.
Kam ein kleiner Teddybär aus dem Spielzeuglande her und sein Fell war kuschelweich. Alle Kinder riefen gleich, gieß die Blumen!
Martin Unterlechner.
Jan van Finkenhoye.
Da waren sie wieder, meine drei Probleme. Vergesslichkeit, Dings und das andere.
Robert Ferst.
Das ist ein verhohnepiepelter Name.
Felix sagt vielen herzlichen Dank.
Audra Fischer.
Luisa Weyers.
But why?
Martin Wittmann.
Tobias Wirth,
Stefan Wolf,
Cindy und Timmy Wüst,
Heike und Axel Z aus Z,
Stefan Zimmermann
und Mieto Balaschk. Vielen herzlichen Dank.
Vielen Dank für den Lebensunterhalt.
Und das war die Wochendämmerung von Freitag, dem 22. Mai 2026. Wir danken für eure Aufmerksamkeit.
Tschüss.